Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des SFB 1242 Podcasts, veröffentlicht am 12.12.2025. Wir hocken hier heute wieder zusammen. Wir, das sind
Nikolas Wörl
und ich, Peter Kohl-Hartmann. Und
wow. Das ist ja eine ganz subtil gedroppte Information.
Es sind Dinge passiert in den letzten Monaten tatsächlich. Genau. Und kann man ja mal einfließen lassen. Ne?
Ja, und so unauffällig. Wenn ich jetzt nicht drauf reingesprungen wäre, voll wäre ganz unauffällig weggesendet worden. Aber so.
Machen wir es zum Riesenthema. Genau, von wegen.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das freut mich natürlich sehr.
Danke sehr, danke. Genau. Wir haben ein Gespräch mit unserem Chef geführt, das hört ihr jetzt gleich.
Aber aus aktuellem Anlass, könnte man sagen.
Aus aktuellem Anlass,
ja. Denn er hat, oder wir sprechen mit ihm über den aktuellen Physik-Nobelpreis 2025. Da lässt er uns ein wenig hinter die Kulissen blicken, beziehungsweise erklärt, wie er diesen Nobelpreis sieht. Und es gab tatsächlich auch einen Anlass, würde ich sagen, jetzt mal abgesehen davon, dass er ein guter Didakt ist, weil er halt Universitätsprofessor ist und natürlich sowieso viel erklärt ständig, gab es noch einen aktuellen Anlass. Wir hatten nämlich eine Veranstaltung hier auch noch an der Uni, nämlich die von uns tatsächlich sehr geliebte Nacht der Physik, die einmal im Jahr stattfindet, immer im Herbst. Wann war es dieses Jahr? Ich muss nochmal gerade gucken.
Hervorragende Vorbereitung haben wir hier.
Am 21. November war die. Und da hat unser Chef einen Vortrag gehalten mit einem Kollegen, eben genau über dieses Thema. Er hat über den Physik-Nobelpreis gesprochen, hat ein bisschen erklärt, worum es da geht und welche Bedeutung die auf der Nobelpreis auch möglicherweise für moderne Technologie hat. Und das fanden wir so spannend, dass wir gesagt haben, oh, das ist aber eigentlich eine schöne Geschichte, die möchten wir hier auch im Podcast haben. Zumal das auch, ich sag mal, ein bisschen Überlapp mit der eigenen Forschung hat im Sonderforschungsbereich. Also da bot es sich auch wirklich an, darüber zu sprechen. Genau, das hört ihr im Anschluss. Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz was über die Nacht der Physik auch sagen. Ne?
Genau, wo du die gerade schon erwähnt hast. Das war wieder eine sehr schöne Veranstaltung. Wir hatten da ziemlich volles Haus, würde ich sagen. Wir waren viel im Optik-Schullabor und da kamen immer wieder Besuchergruppen und wir haben denen eben Experimente gezeigt. Es gab Vorträge, es gab Stände, an denen man Dinge basteln konnte. Und das ist immer ein sehr schöner Termin, so im Jahreskalender. Und ich freue mich da immer vor allem auch über die jungen Leute, die da kommen, die auch einfach spannende, witzige Fragen stellen, die sich Erwachsene vielleicht selber stellen, aber sich nicht mehr trauen, das zu fragen. Und die machen das einfach. Und so ist es echt immer eine sehr, sehr schöne Sache.
Ja, muss ich auch sagen. Ich fand dieses Jahr auch wieder diese Mischung an Angeboten sehr, sehr gut. Also du hast gerade schon gesagt, wir haben diese Bastelangebote für wirklich die Kleinsten, kann man sagen. Also mit ein bisschen Anleitung habe ich da, weiß ich nicht, 4-, 5-, 6-Jährige gesehen, die gebastelt haben mit Elektronik in Anführungsstrichen. Also jetzt nichts Kompliziertes. Aber da werden die schon abgeholt und für die etwas Älteren gibt es dann Laborführung zum Beispiel, wo man wirklich in die echten Forschungslabore geht. Das ist ja immer, also finde ich ja immer wahnsinnig spannend. Also selbst wenn ich jetzt irgendwo zu Besuch bin an anderen Instituten, freue ich mich ja immer, wenn es in Labore geht, weil man da einfach spannende Dinge sieht in der Regel. Genau, die Angebote gab es auch und es gab auch Vorträge, wie wir ja gerade schon erwähnt haben, da war eigentlich für jeden was dabei. Und ich bin eigentlich immer erstaunt, dass das an irgendeinem random Freitagabend immer dazu führt, dass wir hier viele hundert Leute in der Uni haben. Das ist natürlich genau so, soll es sein, das freut uns. Wird ja sogar von der Presse ganz gut aufgenommen. Die Anekdote muss ich kurz erzählen. Wir hatten auch in diesem Jahr, und das ist wirklich relativ häufig der Fall, hatten wir wieder den WDR da. Also es gibt so eine Sendung in dem dritten Programm Lokalzeit, heißt das. Da wird ein bisschen was Relevantes aus der Region, also wirklich aus der lokalen Region gezeigt. Und die waren auch wieder hier, waren auch gewillt, uns mal wieder zu dokumentieren. Sogar mit Live-Schaltung, also das ist immer ein Riesenspaß, muss ich sagen, direkt aus den Laboren. Und sie waren auch diesmal wieder hier, mussten dann aber unverrichteter Dinge wieder abreisen, denn es ist etwas passiert, was noch viel, viel relevanter war als so eine Physikveranstaltung.
Aber hallo.
Ein Stromausfall in einem anderen Stadtteil.
Mein erster Impuls war ja zu denken, hä, da ist ja der Strom weg, wie wollt ihr denn senden? Aber
ja, wahrscheinlich haben die Akkus, ja. Aber ich muss sagen, die Redakteure waren und Kameraleute, die hier waren, waren auch etwas enttäuscht. Also die wären dann, glaube ich, auch lieber hier geblieben. Weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass sie einmal hier waren und keine Lust hatten, nochmal woanders hinzufahren. Oder ob sie auch das Gefühl hatten, dass die Nacht der Physik doch noch interessanter sein kann als ein Stromausfall. Aber gut, das beurteilen andere Leute möglicherweise. Ich bin da leicht beeinflusst, möglicherweise.
Naja, wenn ihr jetzt schon dachtet, boah, Nacht der Physik klingt irgendwie voll spannend, schade, habe ich verpasst. Gibt zwei gute Nachrichten. Die eine ist, Nacht der Physik findet auch bestimmt nächsten Herbst wieder statt.
Wenn wir keinen Stromausfall haben. Genau.
Aber die andere gute Nachricht ist, es wird wohl vorher auch noch mal eine Möglichkeit geben, hier reinzuschauen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da verraten dürfen. Es ist noch ein relativ früher Planungsstand.
Oh, dürfen wir nichts verraten? Nee, doch, aber wir sind schon offiziell, das okay haben wir ja eigentlich, ne? Ja. Sowohl von der Uni als auch von...
Genau.
Dann würde ich sagen, dürftest du vielleicht schon einen Hinweis...
Es gibt so eine ganz nette, große kulturelle Veranstaltung Ende Juni im Ruhrgebiet. Dürfen wir Namen nennen?
Ich glaube schon.
Ja, es gibt die Extraschicht. Das ist so ein kulturelles Programm im Ruhrgebiet, wo eben zum Beispiel Zechen die Tore öffnen und andere kulturelle Orte.
Vor allem Industriekultur, ne, kann man sagen. Und zwar wirklich, du hast gerade gesagt, das Ruhrgebiet, wirklich ruhrgebietweit. Ne? Also es ist ein Riesen-Event, städteübergreifend mit Shuttle-Service. Und da ist eigentlich, kann man sagen, das Ruhrgebiet auf den Beinen in der Nacht. Ja.
Und da haben wir jetzt die Idee gehabt, dass wir da eigentlich auch gerne als Spielort mal dabei wären, um auch so ein bisschen die Transformation im Ruhrgebiet zu zeigen. Also, dass man eben auch von Kohle und Gas ein bisschen wegkommt und zum Beispiel Thema Wasserstoff, was hier auch passiert, oder auch Solarzellen und überhaupt eben ein bisschen zu zeigen, was für Forschung eben hier im Ruhrpott auch passiert. Und da freuen wir uns schon sehr drauf.
Ich finde ja tatsächlich die Connection, also den Zusammenhang wirklich sehr eindeutig. Ne? Also Ruhrgebiet war schon immer energiehungrig, beziehungsweise war lange der Ort, wo die Energie herkam in Form von Kohle. Und jetzt denken wir halt Energie neu natürlich. Also du hast gerade schon gesagt, ne, Wasserstoff, Solarenergie, aber natürlich auch andere Themen, Effizienz. Und unsere Kolleginnen hier machen ja ganz, ganz viel, auch nicht alles nur Energie, sondern auch andere Sachen. Aber genau diese Transformation zu zeigen, ne, wo entwickelt sich eigentlich das Ruhrgebiet hin? Was sind Zukunftsthemen? Das fanden wir eigentlich einen sehr, sehr schönen Anlass zu sagen, lass uns so einen Spielort auch mal öffnen und nicht nur in Anführungsstrichen die alte Industriekultur zu zeigen, die natürlich auch sehr, sehr wichtig ist und toll, finde ich ganz toll, dass das bewahrt wird, aber auch zu zeigen, einen Zukunftsausblick zu geben. Und du hattest gerade schon gesagt, da haben wir uns überlegt, da möchte ich noch ganz kurz sagen, nicht wir, du und ich, sondern natürlich ganz viele andere, weil das ist schon eine Riesennummer. Da sind halt viele, viele 10.000 Menschen unterwegs im ganzen Ruhrgebiet. Die kommen dann nicht alle an die Universität Duisburg-Essen, aber sicherlich mit ein paar tausend Leute können wir schon rechnen. Das wird also schon eine Nummer, die wir gar nicht stemmen könnten zu zweit. Also da braucht man halt viel, viel Unterstützung von der Universität und der Stadt womöglich. Genau, die Details, da arbeiten wir jetzt in den nächsten Monaten dran. Aber da wird es die Möglichkeit geben, du hast es schon gesagt, auch wieder in Labore zu gucken, nicht nur in die Physiklabore, sondern auch die Ingenieure sind dabei, die Informatik ist dabei, unser Netzgebäude, Nanoenergietechnikzentrum, wo ja ganz viele Fakultäten auch vertreten sind, also die Chemie beispielsweise noch. Also da wird es sehr, sehr viel hier auf dem Campus zu sehen geben, glaube ich.
Genau. Freue ich mich sehr drauf und werden wir bestimmt hier im Podcast auch noch mal das ein oder andere Mal erwähnen. Bis dahin wird auch noch die ein oder andere Folge erscheinen. Wenn ihr auch Fragen, Themen wünschen, Kommentare habt, das könnt ihr uns gerne schicken an podcast@sfb1242.de. Da freuen wir uns immer, wenn wir etwas von euch hören. Und Ja, ansonsten würde ich sagen, dann viel Spaß jetzt bei dem Gespräch mit Axel Lorke. Heute sitzen wir nochmal zu dritt zusammen und Nikolas und ich dürfen heute mal mit unserem Chef reden. Wir haben Axel Lorke zu Gast. Axel, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich kommen konnte.
Mit einem kleinen oder mittelgroßen Jetlag in den Knochen.
Geht schon wieder.
Geht schon wieder, okay, sehr gut. Ja, als Wissenschaftler ist man ja doch viel auf Reisen.
Ja, und wenn die Reise nicht so lang ist, dann erinnert sich der Körper ja auch noch so ein bisschen und dann kann man wieder schneller zurückflippen.
Ja. Die Reise hatte jetzt aber nichts mit Quanten zu tun, oder?
Ja, ich habe so den Eindruck, alles, was mit meiner Forschung zu tun hat, hat auch mit Quanten zu tun. Aber ich bin ja der Meinung, unser Alltag ist auch von Quanten bestimmt. Also alles ist Quanten.
Sehr gut.
Auch meine Dienstreise.
Da haben wir schon den Sendungstitel, alles ist Quanten.
Ja, genau.
Haben wir damit schon mal. Ja, nicht nur deine Forschung hat etwas mit Quantenmechanik zu tun, sondern auch der diesjährige Nobelpreis, und also der Nobelpreis in Physik natürlich. Und da wollten wir die Gelegenheit nutzen, mit dir darüber mal zu sprechen und dich bitten, uns zu erklären, wofür es denn eigentlich den Nobelpreis gab. Mhm. Ich schaue hier mal gerade auf meine Notizen, denn ich habe mir natürlich rausgeschrieben, wofür es den Nobelpreis gab, die öffentliche Bekanntgabe an John Clark, Michael Devoré und John Martinis for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in electric circuits. Also für die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunnels und der Quantisierung von Energie in einem elektrischen Stromkreis. Das klingt...
Ist ja gut, wenn es so selbsterklärend ja. ist.
Ne? Fangen wir vielleicht mal einfach an. Wo machen Physiker so ein Rudel gucken und sind dann ganz neugierig am Tag der Bekanntgabe, wofür es den Nobelpreis gibt?
Ja, manche Arbeitsgruppen schon. Also die schalten dann den Fernseher an und gucken gemeinsam die Verkündung des Nobelpreises.
Das haben wir sogar gemacht.
Ne? Ja, genau, das haben wir sogar in unserer Arbeitsgruppe auch gemacht. Aber da sind wir nicht die Einzigen. Da gibt es, glaube ich, einige, die das machen. Es würde mich auch nicht wundern, wenn es den einen oder anderen gibt, der dann ein bisschen enttäuscht ist. Also es gibt Nobelpreisträger, da hat man den Eindruck, die haben zusammen mit ihren Followern 10 Jahre lang gebüffelt und geackert, damit jetzt endlich der Nobelpreis kommt.
Und dann ist er sogar gekommen. Und hast du gedacht, ach Mann, schon wieder nicht? Oder?
Nein, aber man muss ja sagen, also ich glaube, es freut einen dann auch immer, wenn es relativ nah am eigenen Forschungsfeld ist, ne? Was natürlich irgendwie die Signifikanz der eigenen Forschung zeigt. Ja. Und dieses Gefühl hatte ich dann in diesem Jahr schon, dass wir uns alle irgendwie in der Arbeitsgruppe auch gefreut haben. Ja.
Also da sind verschiedene Themen dabei, also einmal Tunneln, nicht? Und dann eben Quantisierung in einem makroskopischen System. Da kann man sagen, da hat unsere Arbeitsgruppe eben auch Forschung, wenn auch in anderen Systemen. Eine ganz wichtige Zutat zu den Arbeiten, die dann mit dem Nobelpreis geehrt wurden, war die Supraleitung. Und das machen wir nicht. Also das vielleicht gleich vorweggeschickt. Aber Tunneln spielt in unserer Forschung eine relativ große Rolle. Und eben auch, wir arbeiten an Quantenpunkten, die sind jetzt aus der atomaren Sicht also auch riesengroß. Mhm. Ne? Die bestehen also aus vielen 10.000 einzelnen Atomen. Da drin bewegen sich dann die Elektronen aber so, als wäre das ein Riesenatom. Also von daher, und die Namen kannte ich auch, also und wusste also, Michel Devoré ist auch eben in, die Arbeiten stammen aus 1985, das war so die Zeit, als ich im Studium war und dann so auf die die Diplomarbeit zulief. Also der Name ist mir schon seit langem bekannt.
Ja, dann schauen wir uns das doch mal an. Also wenn du schon über die Arbeiten sprichst, du hast gerade schon gesagt, über die Supraleitung, sie wurden ja jetzt nicht explizit für die Supraleitung ausgezeichnet, nein, oder? Aber die Supraleitung hat ja auch selbst schon mal einen Nobelpreis bekommen.
Oh ja,
ne? Also
ja,
die ist schon öfter
bedacht. Auch worden. Tunneln wurde schon öfter bedacht, weil das eben auch ein ganz wichtiger quantenmechanischer Effekt ist, ein wichtiges quantenmechanisches Phänomen. Interessanterweise war tatsächlich der Tunneleffekt sogar ein ganz wichtiger Meilenstein, dass die Quantenmechanik als Wellenmechanik beispielsweise sich auch etabliert hat. Mhm. Und zwar interessanterweise in der Kernphysik. Man kannte ja die verschiedenen Zerfallserscheinungen in der Radioaktivität, Alpha, Beta und Gamma-Strahlung. Und den Alpha-Zerfall, den konnte Gamow, hieß er, mit dem Tunneleffekt sehr schön erklären, beziehungsweise sogar den Zusammenhang, der empirisch gefunden war, zwischen Halbwertszeit und Energie der Alpha-Teilchen. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber einfach sagen, da wurde dann gesagt, hey, das kann man mit quantenmechanischen Tunneln erklären. Was ist eigentlich quantenmechanisches Tunneln? Es gibt ja den Welle-Teilchen-Dualismus. Das heißt, Teilchen haben immer auch Wellencharakter, auch Alpha-Teilchen. Und Wellen können Barrieren durchdringen, was eben in der klassischen Vorstellung eines Teilchens nicht geht. Also wenn ich einen Fußball über eine Mauer bringen will, dann muss ich diesem Fußball mindestens so viel Energie mitgeben, wie der Höhe dieser Mauer entspricht. Ich muss den also irgendwie über die Mauer bringen. Ich kann ihn natürlich unten immer mal wieder gegenkicken gegen die Mauer und dann kommt er halt immer wieder zurück. Bei einer Welle ist das anders. Bei Lichtwellen zum Beispiel kann man das beobachten. Aber auch eben bei quantenmechanischen Wellen, dass immer so ein Schwänzchen dieser Welle dann doch irgendwie durch die Barriere hindurchkommt und auf der anderen Seite rauskommt. Anschaulich oder alltagsmäßig gesprochen, Schall geht auch durch Wände durch, Licht geht zum Teil durch die Fensterscheibe durch, zum Teil wird es auch reflektiert. Mhm. Also da ist das gar nicht so eindeutig wie bei einem Fußball. Da ist ganz klar, wann geht er über die Mauer rüber und wann geht er nicht. Bei Wellen ist es dann eben ja eine Wahrscheinlichkeit, nicht? Und man kennt das vielleicht wenn man nachts versucht, aus dem Fenster zu gucken, aber im Wohnzimmer ist es besonders hell und draußen ist es ganz dunkel, sieht man gar nichts. Man sieht nur, wie das Licht in der Fensterscheibe reflektiert wird. Dabei ist die tagsüber, wenn es drin dunkel ist und draußen hell, total durchsichtig. Also okay. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen.
Ist halt mit dem Tunneln, wir PhysikerInnen, wir rechnen ja viel mit Wellen, deswegen ist uns das, kennen wir das gut, dass wir dann dass aus dieser Wellenfunktion resultiert, dass du dieses Schwänzchen hast, wie du es gerade gesagt hast, mit der Restwahrscheinlichkeit, dass das Teilchen jenseits der Barriere erscheint. Mhm. Kann man halt auch argumentieren mit dieser Unschärferelation, wo man sagt, ein Teilchen, wir kennen den Ort eines Teilchens nicht so genau. Wir haben eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Teilchen. Und es gibt halt auch die Möglichkeit, dass das Teilchen, sagen wir mal ein Elektron, jenseits der Barriere ist. Und da könnte es dann tatsächlich auftauchen.
Ja, in irgendeiner Weise hängen die Dinge garantiert zusammen. Aber ich glaube, man kann das tatsächlich auch so beschreiben. Habe ich aber noch nicht genauer drüber nachgedacht.
Ich muss sagen, während meines Studiums, das fand ich wahnsinnig faszinierend mit diesen Tunneln, weil man da ja wirklich dann die Quantenmechanik im Alltag gesehen hat. Also dass dann aus diesen Wellenfunktionen, aus sehr mathematischen Anschauungen plötzlich was sehr konkret Physikalisches wird und man wirklich zum ersten Mal sieht, es liegt nicht daran, dass unsere Messgeräte irgendwie zu schlecht sind, sondern es ist eine Eigenschaft der Natur. Das fand ich wahnsinnig faszinierend, muss ich sagen.
Und das wurde dann tatsächlich nachher auch praktisch ausgenutzt, nachdem man das also verstanden hatte. Das ist ja immer so, ne? Das erzähle ich dann auch den Studierenden, nicht? Wenn ihr das alles richtig verstanden habt, dann könnt ihr kreativ werden. Und dann haben Leute eben angefangen, tatsächlich auch Bauelemente zu konstruieren, die auf dem Tunneleffekt basieren. Und dafür gab es direkt den nächsten Nobelpreis.
Und da bewegen wir uns ja in großen Schritten jetzt zu diesem Nobelpreis hin, ne? weil das ist ja, also das einmal verstanden zu haben auf dieser Quantenebene ist ja eine Sache, aber dann wirklich zu sagen, okay, jetzt wollen wir was Makroskopisches bauen, wir wollen das ausnutzen, das ist ja tatsächlich auch was dann hier ausgezeichnet worden ist. Ne?
Ja.
Und du hast gerade schon gesagt, für den Tunneleffekt gab es schon mal einen Nobelpreis. Was wurde denn jetzt hier gemacht, dass man sagt so, okay, das müssen wir eigentlich nochmal auszeichnen?
Ja, das ist eigentlich interessant. Das ist eine ganze, fast so eine richtige Abfolge von Preisen, die da vergeben wurden. Wie gesagt, der erste an Gamow dafür, dass er ein Phänomen erklärt hat mit dem Tunneleffekt und ihn damit sozusagen als quantenmechanische Eigenschaft. Das war ganz früh, da war die Quantenmechanik wirklich noch in den Kinderschuhen und dann gesagt habe, hey, und das kann man jetzt dafür benutzen und dann kann man das damit erklären. Dann gab es eben den Nobelpreis, den ich gerade erwähnt hatte, so für Halbleiterstrukturen, wo man den Tunneleffekt ausgenutzt hat. Dann gab es einen Nobelpreis dafür, dass man gesehen hat, in der Supraleitung können auch gekoppelte Elektronen tunneln. Das habe ich erstmal drei Schritte auf einmal gemacht. Zuerst sollte ich vielleicht mal erklären, was überhaupt Supraleitung ist. Es gibt Materialien, in denen die Elektronen, die sich ja normalerweise aufgrund ihrer gleichen Ladung abstoßen, wie gesagt, es gibt Materialien, in denen die Elektronen auch eine Anziehungskraft verspüren. Und dann entsteht etwas, das nennt sich Cooper-Paar. Und solche Cooper-Paare sind dann wieder eigene Teilchen. Ne? So wie ein Alpha-Teilchen auch ein Teilchen ist, obwohl es aus zwei Protonen und zwei Neutronen zusammengesetzt ist. Also auch zusammengesetzte Dinge können sich wie ein, ich sag mal, Superteilchen verhalten. Und zurück jetzt zu den beiden gekoppelten Elektronen, diese Cooper-Paare, die haben eine besondere Eigenschaft, die Elektronen beispielsweise nicht haben. Also Elektronen verhalten sich so, wie wir das vielleicht auch aus dem Alltag kennen. Ne? Wenn ich ins Kino gehe und suche mir da einen Platz, dann setze ich mich dann am besten dahin, wo bisher noch niemand sitzt. Ne? Also jeder Platz im Kino hat, kann einen Menschen sozusagen aufnehmen. Und das ist für Elektronen beispielsweise im Atom auch so. Da gibt es verschiedene Zustände, es gibt Schalen und auf den Schalen, wie gesagt, diese Zustände. Und jeder Zustand kann genau von einem Elektron eingenommen werden. Also entweder der ist besetzt oder der ist unbesetzt. Und wenn er besetzt ist, kann da kein zweites Elektron drauf. Das ist eigentlich was, was man als ganz normal empfindet. Aber das ist nur eine Sorte von Teilchen, zu denen die Elektronen gehören. Es gibt aber auch andere Teilchen, zum Beispiel die Lichtteilchen, Photonen. Die sind gerade andersrum. Die sagen nicht, nö, du kannst dir hier nicht hinsetzen, hier sitzt schon jemand, sondern hey, komm her, hier sitzt schon jemand, sitzen wir halt zusammen. Also die wollen gerne im selben Zustand sein. Also Photonen wollen gerne im selben Zustand sein. Und tun das auch zum Beispiel im Laser. Ne? Das Laserlicht ist deshalb so rein und einzigartig, weil alle Photonen im Laser in derselben Mode sind. Die machen alle genau dasselbe. Selbe Energie, selbe Phase, selbe Polarisation. Die scharen sich sozusagen zusammen in einen gemeinsamen Makrozustand. So, und jetzt wieder zurück zu den Cooper-Paaren, die verhalten sich genauso wie Photonen. Das heißt, die wollen auch alle in einen gemeinsamen Zustand, möglichst einen mit der niedrigsten Energie, in einen gemeinsamen Grundzustand. Und das tun die dann auch. Dafür muss man allerdings die Materialien ziemlich tief runterkühlen. Leider, wenn das bei Zimmertemperatur ginge.
Da gibt es den nächsten Nobelpreis wahrscheinlich.
Den nächsten Nobelpreis, genau. Da gibt es seit vielen Jahrzehnten
ein Rennen.
Ja, genau.
Da muss ich dran denken, dass ich aber auch gelesen habe, mittlerweile, wir haben ja Fortschritte gemacht und das ist dann ja auch immer wieder Thema, dass man neues Material gefunden hat für Supraleitungen. Und das war mal ein Artikel, ich glaube, bei Spektrum der Wissenschaft. Wir haben Supraleitungen bei Raumtemperatur mittlerweile erreicht. Der Raum muss nur in der Antarktis sein und das Fenster offen.
Ja, genau. Ja, oder also, irgendwo in Sibirien, wo es, glaube ich, noch kälter wird. Ja.
Okay.
Und diese Elektronenpaarsuppe, diese Cooper-Paarsuppe, die kann tatsächlich makroskopisch sein. Also wenn ich einen 10 Meter langen Draht aus einem supraleitenden Material habe und kühle den runter, dann schließen sich die Elektronen zu diesen Cooper-Paaren zusammen und die Cooper-Paare wiederum bilden einen gemeinsamen Grundzustand und der existiert wirklich über die ganzen 10 Meter. Also ist in dem Sinne wirklich makroskopisch, ein makroskopischer Quantenzustand.
Ich hatte bei manchen Artikeln zu diesem Nobelpreis, hatte ich gelesen, einen Quantenzustand, den man in die Hand nehmen kann, was bei der Größe dann stimmt, aber wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dadurch, dass man es sehr runterkühlen muss, wäre es eher kontraproduktiv, wenn man es wirklich in die Hand nehmen würde.
Entweder für die Hand oder für den Supraleiter.
Aber es ist tatsächlich groß einfach. Ne? Wir reden über große
Strukturen.
Es kann
groß sein, ja. Es kann wirklich groß sein. Das ist ganz erstaunlich. Aber auch ein Laserstrahl kann über Kilometer, man sagt, kohärent sein, also einen gemeinsamen Zustand aller Photonen bilden, die wirklich über große Distanzen ein einheitlicher Zustand sind.
Aber jetzt haben wir ja eigentlich erstmal nur einen Strom, der fließt, widerstandslos, das ist natürlich erfreulich, aber wo kommt jetzt der quantenmechanische Effekt des Tunnels beispielsweise rein in dieses?
Genau, und dann hat jemand eben vorhergesagt, Josephson in ganz jungen Jahren hat vorhergesagt, dass das also auch möglich ist, dass diese Cooper-Paare durch eine Barriere hindurchdringen können. Mhm. Also man wusste schon, dass Elektronen durch so eine Barriere hindurchdringen können, aber es können eben auch Cooper-Paare durch so eine Barriere hindurchdringen, also Tunnel, nicht? Da haben wir jetzt eben diesen Tunneleffekt. Und
wenn du Barriere sagst, heißt das, wir trennen den Stromleiter im Prinzip.
Ja, genau, genau.
Also das, was bei mir im Haushalt dazu führen würde, dass die Lampe nicht mehr brennt,
genau,
wird da auch gemacht. Wahrscheinlich
genau,
vermutlich
in kleinen Distanzen. Das ist tatsächlich auch eine präparative Kunst. Und da gibt es halt Tricks, wie man das macht. Man nimmt ein Metall und erzeugt eben einen dünnen Draht. Manchmal macht man das, indem man ihn durch so eine Schablone hindurch aufdampft, sagt man. Will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Und dann bietet man ein ganz kleines bisschen Sauerstoff an und dann oxidiert dieses Metall und Metalloxide sind normalerweise Isolatoren. Und diese Isolatorschicht ist dann wahnsinnig dünn. Und dann macht man ein zweites Metall oben drauf und aufgrund dieser extrem dünnen Isolatorschicht hat man im Prinzip zwei getrennte Metallstücke. Aber weil die Barriere so wahnsinnig dünn ist, können dann eben Elektronen, aber auch Cooper-Paare dort hindurch tunneln. Und so ein Bauteil haben eben auch die drei jetzt mit dem Nobelpreis geehrten Wissenschaftler untersucht und haben festgestellt, ja, also wenn ich das in einen Schaltkreis einbringe und eben auch die Tatsache beachte, dass wenn ich zwei Metalle mit einem Isolator getrennt, wobei der Isolator sehr dünn ist, konstruiere, dann habe ich auch ein Bauteil, das nennt sich Kondensator. Mhm. Also ich habe dann also Drähte und ich habe den Kondensator und ich habe die Tunnel und so weiter und so fort. Und dann haben die das in ja, in ein Muldenpotenzial übersetzt. Das heißt, sie haben sich diese Gleichung angeguckt, die diese Schaltung, diese makroskopische Schaltung, also die ist immer noch sehr, sehr klein, ne? Also kleiner als der Durchmesser eines Haars. Aha. Aber für Quantenphysiker ist das makroskopisch, ist das riesig, ne? Und wir reden wahrscheinlich hier auch von einer Million oder noch mehr von diesen Cooper-Paaren. Mhm. Aber die darf man jetzt nicht mehr als einzelne Cooper-Paare sich vorstellen, sondern eben als eine riesige Superstruktur, die eben aus diesen Millionen Elektronen beziehungsweise mhm. Cooper-Paaren besteht. Ja, und die Beschreibung ist halt die eines dieses makroskopischen Zustands in einer Mulde. Mhm. Aber diese Mulde ist sozusagen am Hang. Ja, das heißt, jetzt klassisch gesprochen, wenn ich also es schaffe, diesen Zustand über die den Muldenrand mhm. rauszuschieben, dann rutscht die dann weiter den Hang herunter und ist dann weg. Nicht? Aber die hatten das natürlich alles so weit runtergekühlt und auch die Parameter entsprechend eingestellt, dass das System eben nicht über die Muldenbarriere rüber konnte und tada, es konnte durchtunneln.
Ah. Also mit anderen Worten, es hätte eigentlich keinen Strom fließen dürfen?
Ja, genau, das hätte eigentlich da nicht rauskommen dürfen. Und dann haben sie eben entsprechende Messungen gemacht, die eben dann unterscheiden konnten zwischen, das bleibt immer da drin und es geht raus. Und zwar nicht Elektron für Elektron, Cooper-Paar für Cooper-Paar, sondern als Ganzes. Gesamte super Teilchen aus vielen Millionen Elektronen beziehungsweise Cooper-Paaren.
Bei manchen Sachen gehen wir so drüber und sagen, das haben sie gemessen. Ich stelle mir vor, das war wahrscheinlich auch eine wahnsinnige experimentelle Leistung. Ja. Oder weil der Strom ist, also das sind ja keine riesigen Ströme, die dann da wahrscheinlich durchtunneln.
Nein.
Ne?
Nein, nein. Und sie mussten das eben auch mit theoretischen Rechnungen vergleichen und haben dann gesagt, ja gut, wenn ich das da eben dieses Tunneln annehme, dann sieht die Charakteristik dieses Bauteils so aus. Ich glaube, es war als Funktion der Temperatur. Mhm. Und wenn ich das nicht annehme, dann sieht es so aus. Ja. Und dann haben die die Messungen halt gezeigt, dass tatsächlich dort Tunneln stattfinden. Mhm. Und du hast ja die gesamte Begründung vorgelesen. Da gab es ja noch einen zweiten Teil, nämlich, dass in der Mulde, diese Mulde wirkt so wie ein künstliches Atom. Mhm. Nicht? Im Atom sind die Elektronen ja auch eingesperrt in das Potenzial, in die Anziehungskraft des Kerns. Nicht? Und dann bilden sich eben quantisierte Zustände aus, also Schalen, im Schalenmodell des Atoms. Und sowas haben die da auch beobachtet. Mhm. Die haben eben dann auch beobachtet, dass dieser makroskopische Quantenzustand auch Energieniveaus hat, so wie ein einzelnes Elektron ein Energieniveau Abfolge hat im Atom.
Aber auch das ist wahnsinnig schwierig zu messen, ne? Weil, glaube ich, in einem Atom die Elektronenzustände, die sind im Energiebereich, den man mit Licht leicht anregen kann. Ne? Aber das hat
Elektronenvoltgrößenordnung.
Genau. Ja, ja. In diesem System ist es aber viel, viel kleiner. Wir brauchen niedrigere Energien. Ich glaube, die haben mit Mikrowellen dann Antennen gearbeitet.
Das ist, ne? Genau. Das ist dann, weiß ich nicht, 10.000, 100.000 Mal.
Wow, und da ist man kleiner. Natürlich wieder bei der experimentellen Kunst, das überhaupt messen zu können.
Ja, Mikrowellen sind natürlich ein sehr schönes Werkzeug, schon seit langem. Aber trotzdem, das war alles sehr, sehr schwierig. Also so einen Nobelpreis kriegt man auch nicht nachgeschmissen. Interessanterweise ist jetzt auch die Zeit gekommen, wo man festgestellt hat, wie wichtig diese grundlegenden Messungen waren. Mhm. Man kann sich ja fragen, warum 40 Jahre später auf einmal stellen die. Ja, das liegt daran, weil genau solche Strukturen verwendet werden für die aktuell entstehenden Quantencomputer. Es gibt verschiedene Konzepte, mit denen man versucht, Quantencomputer zu realisieren. Und zurzeit sieht es ganz klar so aus, als würden diese supraleitenden Schaltkreise, deren interessante Eigenschaften die drei vor 40 Jahren demonstrieren konnten, als wären die der beste Weg in Richtung eines funktionierenden Quantencomputers.
Und dann sind so kleine supraleitende Speicherringe, wie du sie gerade beschrieben hast, das wären dann die Qubits, so die Speicherbausteine.
Genau, genau. Also es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, dass man da ein Qubit macht. Zum Beispiel könnte man diese Niveaus in diese Muldenpotenzial nehmen und sagen, naja, man macht jetzt eine Überlagerung zwischen dem Grundzustand und dem ersten angeregten Zustand. Oder man macht das, was du angesprochen hast, man macht so einen kleinen Ring daraus und legt ein kleines Magnetfeld an und kann dann eben, oder erzeugt durch einen entsprechenden Strom ein Magnetfeld und sagt, naja, es ist jetzt eine Überlagerung aus einmal rechtsrum fließenden Elektronen und Kuperpaaren und einmal linksrum fließenden Kuperpaaren. Und da hilft das natürlich auch, dass die Kuperpaare über makroskopische Distanzen ihre Quanteneigenschaften behalten. Man kann das auch mit Elektronen machen, aber die kriegt man eben nicht so schön in einen makroskopischen Quantenzustand. Und in der Begründung, zumindest in der, die jetzt für jemanden wie mich die interessante war, die auf der Nobelpreisseite als Begründung stand oder als Hintergrundinformation, da kommt das Wort Quantencomputer überhaupt nicht vor. Aber alle, die diesen Nobelpreis und die Hintergrundinformationen und so weiter kannten, haben gesagt, ja, das ist im Prinzip so ein bisschen ein Vorratspreis dafür, falls jetzt eben tatsächlich der Durchbruch gelingt mit dieser Art vom Quantencomputer. Also für den Quantencomputer traut man sich ja noch nicht, irgendwelche Nobelpreise zu vergeben, ist klar. Da kommt dann wahrscheinlich doch noch auch noch einer. aber das wurde halt gesagt, weil die damit eben den Weg freigemacht haben für die vielen Quantencomputer, die jetzt überall auf der Welt, auch in der Industrie, entstehen und versucht werden zu realisieren.
Und da kann man ja letztlich auch wieder ein Loblied auf die Grundlagenforschung singen, anstimmen, weil die sicherlich bei ihren Experimenten vor 40 Jahren noch nicht den Quantencomputer im Hinterkopf hatten.
Ja, das schließt sich so ein bisschen der Kreis, ne? Wenn man die Dinge verstanden hat, und verstanden bezieht sich nicht immer nur auf die Theorie, das kann auch das Experiment sein, dann kann man damit kreativ werden. Ja. Manchmal dauert es etwas länger, bis man die grundlegenden Phänomene so begriffen hat. Das hat ja auch was sehr Handfestes, Greifen, ne, wenn man die begriffen hat. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis dann daraus tatsächlich Bauelemente oder Lösungen ganz allgemein entstehen. Ja, aber was man verstanden hat, kann man nutzen.
Mhm. Jetzt waren wir gerade wieder bei Grundlagenforschung und du hast ganz am Anfang schon mal einen ganz kurzen Exkurs gemacht zu unserer eigenen Forschung. Mhm. Das würde ich, um den Bogen zu schließen, würde ich das gerne jetzt nochmal ansprechen. Du arbeitest ja auch in deiner Arbeitsgruppe mit Quantenpunkten. Mhm. Ihr nennt das immer so schön künstliche Atome. Mhm. Und ich glaube, nach der Erklärung mit der Supraleitung in die Cooper-Paaren kann man jetzt ganz gut verstehen, was ihr da beobachtet bei diesen künstlichen Atomen.
Ja, ja, das sind auch Muldenpotenziale, so wie ich sie eben genannt habe. Aber wir haben keine Cooper-Paare da drin, sondern einzelne Elektronen. Und wenn ich einzelne Elektronen meine, dann sind das auch wirklich eins, zwei Elektronen. Und da untersuchen wir tatsächlich auch, wie die Elektronen da rein und raus tunneln. Und da wurden eben auch sehr schöne Experimente entwickelt, mit denen wir jetzt also in der Lage sind, das Tunneln einzelner Elektronen zu beobachten. Also da werden diese Quantenpunkte mit Laserlicht beleuchtet und je nachdem, ob die dieses Laserlicht aufnehmen und dann wieder abstrahlen oder ob sie transparent sind für dieses Laserlicht, daran kann man ablesen, ob ein Elektron in dem Quantenpunkt drin ist oder nicht. Mhm. Ja, wenn das Elektron im Quantenpunkt drin ist, dann geht das Licht da einfach so durch und wenn der Quantenpunkt leer ist, dann wird das Licht kurz absorbiert und dann wieder abgegeben, wenn ich das so ein bisschen vereinfachend sagen darf. Und wenn wir jetzt das beobachten über die Zeit hinweg und stellen unsere Bauteil so ein, dass es dem Elektron eigentlich energetisch egal ist, ob es in der Mulde ist oder draußen ist, dann sehen wir tatsächlich, wie die in einem zufälligen Signal das Licht eben gestreut wird, dann wieder nicht gestreut wird, dann wieder gestreut wird, dann wieder nicht gestreut wird. Man nennt das auch Random Telegraph Signal, also wie als würde da ein betrunkener Mensch am Morse-Signal sitzen und telegrafieren und immer mal wieder völlig zufällig auf den Knopf drücken. Und diese Zufälligkeit, aus der kitzeln wir zusammen mit den Theoretikern, das ist eine wunderbare Zusammenarbeit, kitzeln wir tatsächlich physikalische Informationen raus. Das ist ein ganz spannendes Thema, wie man aus Zufallssignalen etwas lernt über das System, was diese Zufallssignale erzeugt hat. Das ist so ein bisschen wie so eine Blackbox. Und dann sagen wir aber, erzähl mal so ein bisschen, ne? Und dann kommt da scheinbar völlig zufälliger Signal raus und das können wir dann aber statistisch irre, ja. So auseinandernehmen, dass wir sagen, aha, das ist also jetzt deine Spinnenrelaxationsrate.
Das ist wirklich irre. Ja.
Das macht Spaß und das ist für uns absolut alltäglich, dass wir da eben diese Tunneleffekte beobachten.
Und wir sind ja nicht die Einzigen, die jetzt an diesen Quantenpunkten arbeiten. Da gibt es viele Gruppen. Ne?
Ja, ja. Also die Hoffnung ist auch noch nicht ganz gestorben, dass diese Quantenpunkte auch helfen, Quantentechnologien nach vorne zu bringen. Weniger jetzt Quantencomputing, obwohl das auch noch nicht so ganz weg ist. Aber Quantenkommunikation, da wird viel in Richtung Quantenpunkte und Quantenkommunikation gearbeitet, weil die eben so als künstliche Atome man denen eben beibringen kann, wie die einzelne Photonen auf den Weg schicken. Und diese einzelnen Photonen, da will ich gar nicht ins Detail gehen, die sind ein gutes Werkzeug, um abhörsichere Kanäle auf optischem Wege zu realisieren. Ich meine, das ganze Internet ist ja mittlerweile auf Glasfasern, also dass wir optisch kommunizieren, ist absolut alltäglich. Aber wenn man mit einzelnen Photonen optisch kommunizieren kann, dann kann man eben auch abhörsicher kommunizieren.
Du hast jetzt gerade so zurückhaltend gesagt, wir haben da die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass das eines Tages mal genutzt wird. Gibt es da irgendwie große Herausforderungen?
Also für einen Quantencomputer, ja.
Ach so, okay.
Ja. Für die Quantenkommunikation sind die Quantenpunkte eigentlich
schon
eher so das Mittel der Wahl. Okay. Ja. Mhm.
Und beim Thema Tunneln, du hattest jetzt von Photonen gesprochen, die Tunneln, von Elektronen gesprochen, die ja schon mal deutlich größer sind. Und ich erinnere mich.
Elektronen sind auch punktförmig, also nach der gängigen Lesart der Physik, ja. Mhm. Sorry.
Ich erinnere mich, dass man, also an so Meldungen, also dunkel erinnere ich mich, von wegen man würde auch versuchen, sowas wie Nanoviren zu tunneln, also größere Objekte.
Ja, das ist so ein bisschen ein Rennen, kann man sich auch fragen, ob das jetzt irgendwann mal zu was führen wird, aber da sind wir wieder bei der Grundlagenforschung, nicht? Die Grundlagenforschung ist von Neugier getrieben und davon, wie weit kann man Grenzen herausschieben. Es wird tatsächlich eben versucht, auch eben andere makroskopische Dinge so zu präparieren, dass man deren Quanteneigenschaften sehen kann. Also Schrödingers Katze lungert da ja immer so ein bisschen in den Köpfen rum. Die wird man nun garantiert nicht als Quantenobjekt sehen. Aber die Frage ist natürlich, wie groß kann so etwas sein, nicht? Und also man hat angefangen, zunächst Quanteneigenschaften zu beobachten an Atomen. So ein Atom besteht ja aus einem Kern, der Kern besteht auch wieder aus Nukleonen und dann da drum habe ich dann noch Elektronen. Das ist also schon so ein ganzes Planetensystem. Das kann aber als einzelnes quantenmechanisches Teilchen auch beobachtet werden. Man kann die Welleneigenschaften abfragen. Dann kann man da sagen, ja gut, dann gehen wir jetzt mal vom Atom zum Molekül. Dann hat man diese sogenannten Fußballmoleküle, die aus 60 Kohlenstoffatomen bestehen. Die zeigen immer noch Welleneigenschaften als Gesamtwellenfunktion aller Teilchen, ne? 60 mal 12 sind allein die Teilchen. Und dann hat man eben auch andere, ich glaube jetzt hat man so Metallteilchen aus 7000 oder sowas Atomen genommen und hat da auch noch Quanteneigenschaften dran gesehen. Also da gibt es so ein gewisses Rennen. Ich weiß nicht, ob man jetzt ein Virus unbedingt nehmen sollte. Könnte man natürlich, ist mir jetzt nicht so bekannt, aber das geht dann schon in die entsprechende Richtung. Ich weiß nicht, aus wie vielen Atomen ein Virus besteht, aber die sind ja gar nicht so groß. Also gibt es ja Viren, die extrem klein sind. Ja.
Aber denkst du, also gibt es schon dann irgendwo halt die natürliche Grenze oder schaffen wir es dann irgendwann doch, den Ball durch die Wand zu werfen, weil wir die richtigen Parameter dafür gefunden haben?
Ja, ja. Also klar, so als Gedankenexperiment habe ich mich auch schon mal gefragt, wie müsste man einen Mercedes-Benz präparieren, um seine Quanteneigenschaften zu sehen? Und das ist tatsächlich ganz, ganz interessant. Also erstmal müsste man ihn auf geradezu absurde Temperaturen runterkühlen, damit er eben keine inneren Anregungen mehr hat. Also dass da drin eben nichts mehr ist.
Okay, das ist beim Verbrennungsmotor schwierig. Ne? Dann ist wieder ein Argument fürs E-Auto. Aber selbst das wird wahrscheinlich zu fahren sein.
Und dann müsste man ihn eben absurd langsam laufen lassen. Ich hatte es mal ausgerechnet für eine Haselnuss und habe mal die langsamste Geschwindigkeit, die man so als Mensch noch als eine Geschwindigkeit wahrnimmt. Und das ist habe ich mal von einem Kollegen gehört, fand ich eigentlich eine ganz nette Sache. Das ist die Geschwindigkeit, mit der unsere Nägel wachsen. Also wenn ich jetzt eine Haselnuss habe und lasse sie mit einer ganz, ganz geringen, mit der geringstmöglichen Geschwindigkeit, sprich Millimeter pro Woche oder sowas, laufen, dann kann ich einfach aus der sogenannten De Broglie-Wellenlänge, die sofort aus der Masse und der Geschwindigkeit mir eine Wellenlänge gibt, kann ich die Wellenlänge ausrechnen. Und die ist halt viele, viele Größenordnungen kleiner als der Durchmesser eines Atomkerns. Also absurd klein. Und wie soll ich denn da noch jetzt die Welleneigenschaften feststellen, wenn die Wellenlänge so kurz ist, dass ich dafür im Prinzip überhaupt keinen Maßstab habe? Natürlich vollkommen ausgeschlossen ist es auch nicht, aber es lohnt den Aufwand nicht, denke ich mal. Ne? Und das war jetzt eine Haselnuss und keine Katze und kein Mercedes-Benz.
Aber das zeigt mal wieder, es gibt ja keine, weil du gerade danach gefragt hast, es gibt jetzt keine harte Schwelle, wo man sagt, okay, oberhalb spielt die Quantenmechanik keine Rolle, unterhalb müssen wir quantenmechanisch rechnen, sondern es ist ein fließender Übergang.
Ja.
Und es macht halt, die Effekte werden halt immer kleiner, ne? Und deswegen hat die Haselnuss keine quantenmechanische Relevanz.
Als Haselnuss muss man sagen, ne? Weil die Eigenschaften der Haselnuss, ne? Warum kleben die Atome da drin überhaupt zusammen? Warum zerfällt die nicht in ihre Einzelteile? Oder warum absorbiert sie Licht so, dass sie braun aussieht? Warum hat sie eine bestimmte Härte und das Material aus dem ist eine bestimmte Struktur und Dichte und weiß ich nicht was. Das ist alles bestimmt von der Quantenmechanik. Ne? Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Auch unser Alltag, das ist jetzt mein Lieblingsmantra im Jahr der Quantenmechanik, auch unsere alltäglichsten Dinge sind bestimmt durch die Quantenmechanik. Also beispielsweise konnte man erst erklären, warum es Isolatoren gibt. In Plastik ist ja sind genauso viele Elektronen, also give or take Faktor 5 oder was, drin wie im Kupfer. Aber wenn wir nur Kupferkabel hätten und keinen Isolator drumherum, dann könnten wir keine elektrischen Schaltkreise bauen. Also warum gibt es Materialien, in denen irrsinnig viele Elektronen drin sind, die aber eben den Strom nicht leiten? Und wenn man dem wirklich auf den Grund geht, dann kommt zum Schluss raus, ja, das hat quantenmechanische Gründe. Also von daher ist auch in allem, was uns umgibt, in irgendeiner Weise die Quantenmechanik sichtbar.
Ein schönes Schlusswort. Ne? So haben wir angefangen, so enden wir. Die Botschaft ist rübergekommen. Vielen Dank. Ja, das war sehr aufschlussreich.
Ja, vielen Dank. Für die Zeit.